Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute unterhalten wir uns, wie kann es im Januar und Februar anders sein, über das Thema Politik, Politikberatung und mit so jemandem bin ich jetzt auch verabredet, nämlich mit Jan Böttger. Hallo Jan.
Hallo Heiko.
Von den 365 Sherpas. Wie wird sich aus deiner Sicht das, was ihr als Branche tut, in Zukunft verändern, wenn Leute wie Trump oder wie Musk auf die Bühne treten und sagen, in diesem Falle Trump, wir machen Deals und wir wollen Grönland kaufen?
Ja, wir sehen ja im Moment tatsächlich, und das ist ja nur eine Ausprägung der ganzen Veränderungen, die wir haben, dass wir so in verschiedenen Zeiten wenden, wenn wir jetzt mal den Kanzler zitieren von vor 2 Jahren, uns befinden. Und Grönland ist ja so ein bisschen eine Weiterentwicklung, sag ich mal, der militärischen Zeitenwenden, der territorialen Zeitenwenden, die ja angefangen haben mit dem Russland-Ukraine-Konflikt und sich jetzt weitertragen und offensichtlich auch jemanden wie Trump beflügeln. Wir haben aber eben auch eine ökonomische Zeitenwende. Also wenn wir schauen, wie sich Wirtschaft verändert, wie sich der Standort hier in Deutschland umkrempelt, was die Ökonomie angeht, aber eben auch der europäische Markt im internationalen Kontext. Und dann gibt es noch eine dritte Zeitenwende. Und die haben wir jetzt so in den letzten Tagen massiv erlebt mit Musk und seinen Äußerungen und Aktivitäten, mit Zuckerberg und seinen Aktivitäten, Äußerungen und Entscheidungen. Und das ist, würde ich immer sagen, eine kulturelle Wende, eine Kommunikationswende oder wenn man es anders formuliert, gibt es ja diesen Begriff des Kulturkampfes, in dem wir sind. Und das ist so die dritte große Wende, in der wir stecken und in der wir dann natürlich als Branche also mittelfristig aus meiner Sicht sehr intensiv betroffen sein werden.
Schreib doch mal bitte, worin du als Vertreter der Branche, also der Branche Politikberatung, richtig?
Richtig. Politikberatung und aber auch klassische Kommunikationsberatung, ja.
Okay, wie auch immer. Aber worin siehst du im Moment als Branche oder woran hast du bisher als Branche deine Hauptaufgabe gesehen?
Die Hauptaufgabe in der Politikberatung, die wir haben, also auch vom Ansatz, mit dem wir fahren, ist, dass wir einen seriösen Dialogprozess hinbekommen, so in diesem Spannungsfeld Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Das heißt eigentlich ein sehr strukturiertes Vorgehen. Was sind die Themen? Wie relevant sind die? Was gibt es sozusagen für Interessen, die es im Markt gibt? Wie berücksichtigt man auch gegenseitig Interessen? Also Stichwort natürlich auch zu wissen, dass man Kompromisse machen muss, dass man auch mal aneckt in der Diskussion, aber am Ende irgendwie eine bessere Lösung hat als vorher. Das ist eigentlich, sagen wir mal so im Kern, die Tätigkeit, ne? Mit unterschiedlichsten Kommunikationsmaterialien, Analysesystematiken und so weiter und so fort. Aber die richtigen Menschen zusammenzubringen in einem vernünftigen Dialog, um am Ende bessere Entscheidungen zu treffen, als wenn man sie alleine getroffen hätte.
So, und jetzt kommt Trump daher oder Musk daher und sagt, wir sind jetzt die Dealmaker. Welche Veränderungen wird es haben aus deiner Sicht oder kann es haben?
Ja, also dieses Dealmaker-Tum ist so ein Stück weit, glaube ich, drückt sich aus in der Aushebelung dieser Strukturiertheit der Prozesse, die ich gerade beschrieben habe. Mhm. Also das ist so ein Überspringen der Beteiligungsformate, ne? Ist ein bisschen abstrakt formuliert, aber wenn du es so nimmst, wollen die sich am Ende irgendwie in ein Hinterzimmer setzen, zu dritt, irgendwie 3 Milliardäre oder Staatslenker und wollen sagen, so jetzt habe ich irgendwie eine Verhandlungskulisse aufgebaut, also Stichwort Grönland, Stichwort Panama-Kanal und andere. Ich habe jetzt mal meine steilen Thesen und kruden Forderungen in den Raum gestellt, das ist die Verhandlungsmasse. Und die lasse ich mir nur abkaufen gegen was anderes, was ich auch gern hätte. So, und das ist natürlich Closed Shop, das ist Ausgrenzung von legitimen Interessen unterschiedlichster Natur, und das ist alles andere als Kompromissfreude in dem Sinne. Es war auch eine Art Kompromiss, aber eben kein inhaltlicher, sondern ökonomischer Kompromiss, den die da anstreben.
Es kommt ja aus meiner Sicht noch ein weiterer Aspekt dazu. Also wenn man mal das, was ihr als Branche und das, was du als oder das, was ihr da als Sherpas tut, sich anguckt, dann hat es ja einen bestimmten Prozess, dann hat es ein bestimmtes Timing. Das wird mehr oder minder verzerrt, aber es gibt irgendwie halbwegs klare Strukturen und auch eine gewisse Transparenz. Aber wenn ich jetzt sehe, das, was bei Trump oder auch bei Musk passiert, da kommt ja noch so eine gewisse Sprunghaftigkeit dazu. Also Musk hat da Leute aus England unterstützt, jetzt haben sie ihn kritisiert und jetzt findet er sie wieder scheiße und würde ihre Wahl überhaupt nicht mehr empfehlen. Diese gewisse Sprunghaftigkeit, wie würdest du die denn einschätzen? Das gibt es auch bei Trump, ne?
Absolut. Also das ganze Thema Verlässlichkeit ist natürlich ein ganz großes, ne? Also wenn wir sagen, in der Politikberatung sagt man ja, das Vertrauen ineinander oder das gegenseitige Vertrauen ist eigentlich die Währung, ne? Und Vertrauen fußt ja darauf, dass man, wenn man irgendwie eine Abmachung hat, dass man sich dran hält, ne? Und was wir im Moment halt sehen, ist auf allen Ebenen, dass sozusagen alle internationalen Verträge, alle Gewissheiten, die es jemals gab, alle ausgesprochenen und nicht ausgesprochenen Vereinbarungen eigentlich völlig ignoriert werden aus Eigeninteresse. Ne? Und also das heißt, diese Wankelmütigkeit oder diese Unverlässlichkeit, die sorgt natürlich dafür, dass sie jede Art von systematischen Dialogprozess und dann aber auch die Umsetzung von Entscheidungen am Ende in Recht, in operatives Tun, natürlich auf ganz andere Füße stellst. Das heißt, es ist nicht garantiert, wenn du einen Deal hast, dass der nicht übermorgen irgendwie wieder ein anderer ist. Ne? Das heißt, das ist also diese Volatilität in den Entscheidungen, in der Umsetzung ist riesig groß. Das Thema Geschwindigkeit ist in der Kommunikation eins, was wahnsinnig zugenommen hat in den letzten Jahren, jetzt dadurch aber eben noch viel mehr zunimmt. Also wir nennen das eigentlich so wie so eine Art Echtzeitberatung. Du musst eigentlich in der Beratung mittlerweile wie in so einem Newsdesk in einem Leitmedium Leute scharf schalten, die innerhalb von Sekunden auf neue Entwicklungen reagieren. Das heißt, Echtzeitkommunikation auch in der Politikberatung, das kennen wir eigentlich aus anderen Bereichen, wird immer wichtiger. Das heißt, so ein Always-on-Modus, in dem wir sind und reagieren müssen, ist ein Thema. Und dann ist natürlich am Ende auch die Frage der Formate, ne? Also in welchen Arenen werden eigentlich die relevanten Diskussionen geführt? Also wird da überhaupt noch Öffentlichkeit eingebunden? Werden da noch Interessenvertreter eingebunden oder finden die Entscheidungen halt nicht irgendwie auf einer ganz anderen Ebene, wie gesagt, in einem ganz kleinen Kreis, elitären Kreis statt? Und das haben wir ja ein Stück weit gesehen, auch in der Ampelregierung der letzten Jahre. Die haben auch sehr stark versucht, im kleinen Kreis, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Ebene wie Trump, Musk und Co., aber eben auch Entscheidungen zu treffen, die dann am Ende halt enorm fehleranfällig waren. Ja, und wenn du fehleranfällige Entscheidungen hast, dann hat das natürlich enorme Auswirkungen auf Wirtschaft, Medien und Co.
Kannst du das nochmal ein bisschen näher beschreiben, was du damit genau meinst? Vielleicht auch mal an einem Beispiel?
Naja, also klassischerweise in der Politik, oder jetzt im politischen Prozess ist es ja so, es gibt einen inhaltlichen Vorschlag, der wird unterbreitet und der Dialogprozess, der da drumherum stattfindet, ist ja nichts anderes als zu sagen, okay, danke für den Vorschlag, wir überprüfen das mal, was das in der Realität bedeutet. Ne? Also, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie eine Regulierung, was haben wir gehabt, Arbeitszeiterfassung in Unternehmen soll jetzt irgendwie in einer bestimmten Form und viel detaillierter erfolgen, dann würden die Unternehmen natürlich sagen, kann man machen, aber was sind die richtigen Instrumente, wie erzeugt es nicht so viel Aufwand, wie müsste man es nochmal anders angehen, damit es auch die Arbeitsrealitäten nach Corona in einer hybriden Arbeitswelt und so weiter abdeckt. Und dieser Realitätscheck, der sorgt am Ende dafür, dass es eine praktikable Gesetzgebung ist, die, sagen wir mal, nicht zu negativen Auswirkungen führt, sondern idealerweise den politischen Willen umsetzt, aber eben auch operativ sinnvoll ist. So, und den hebelst du natürlich aus, wenn du diesen Dialogprozess nicht mehr durchführst.
Und an diesem Beispiel von Arbeitszeiterfassung lässt sich das zeigen, dass man da eben diesen Realitätscheck nicht durchgeführt hat und deswegen ein Gesetz versucht hat zu bauen, was am Ende gescheitert ist, richtig?
Ja, jetzt an dem Fall, also an dem Case kann man das jetzt so nicht sagen, ne? Weil da haben ja die Prozesse funktioniert und der Dialog hat stattgefunden mit ein paar Abstrichen und ein paar Unzufriedenheiten, die es da auch gibt. Ich glaube nur, wenn du nach Dealmakern fragst, ist halt diese Fehleranfälligkeit für Hinterzimmerdeals, für so, sag mal, Politik am Verhandlungstisch, der sagen, ohne das Einbinden von Interessen unterschiedlichster Akteure stattgefunden hat, halt so fehleranfällig, dass halt das Risiko für weitreichende negative Folgen besonders hoch ist. Also das ist eher sozusagen so die Prognose, dass das fehleranfälliger wird, wobei man jetzt auch sagen muss, das kommt jetzt erstmal, also es hat jetzt erstmal einen Fokus auf die Staaten im Moment. Das wird sich wahrscheinlich eher zeitverzögert bei uns durchsetzen und hoffentlich sehr, sehr langsam. Aber die Gefahr ist, dass wir natürlich politische Verhältnisse in den nächsten Jahrzehnten bekommen. Man kann das ja sehen an Österreich und Co., wie schleichend diese Prozesse sind. Aber dass wir, sagen wir mal, in diesen Sog der Veränderung reinkommen und sich das ganze Thema Dialogkultur, Debattenkultur, Aushandlung von Kompromissen im politischen Raum einfach dauerhaft, sukzessive immer weiter verschiebt und wir immer mehr in diesen krisenanfälligen Modus reinkommen.
Jetzt ist ja die Frage, wie soll denn Politik damit umgehen? Auf der einen Seite gibt es die Meinung, wie das auch Christian Lindner versucht hat, wir bauen da, das ist jetzt mal bitte meine Interpretation, so eine gewisse Schleimspur zu Elon Musk. Die andere Partei ist eher so ein bisschen abwartender und mal gucken, was dann wirklich an Substanz übrig bleibt von den Dingen, die er da so raushaut. Das sind mal die zwei Positionen, die ich so sehe. Wie würdest du damit umgehen? Was wäre dein Ratschlag? Macht Schleim in diesem Bereich Sinn?
Ja, leider fehlt halt die Komponente, die eigentlich aus meiner Sicht notwendig wäre. Und die heißt gegenhalten. Weil, also wir sehen ja, also Stichwort Schleimspur, Spiegel hat das jetzt bezeichnet als den kollektiven Kniefall, den die Corporates oder viele große Corporates gerade im Tech-Bereich, auch im Bankenbereich in den USA gerade machen.
Ja.
Im Voraus einen Gehorsam, Trump nahe Wirtschaftsentscheidungen zu treffen und einzuknicken und alles über den Haufen zu werfen, was man in den letzten Jahrzehnten propagiert hat. Das ist das eine.
Aber das scheint ja zu funktionieren, oder? Weil geht dieser Glaubwürdigkeitsverlust auch, hat ja auch andere Konsequenzen?
Naja, also der wird sehr wahrscheinlich ökonomisch sehr gut funktionieren für diese Corporates. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie jetzt eben diese Reaktionen sind, ne? Also ich würde sagen, jetzt ist eigentlich die beste Zeit, um wirklich mal Haltung zu zeigen, auch wenn es Geld kostet. Mhm. Aber dagegen zu halten und zu sagen, hier gibt es Grenzen. Und das sieht man ja ganz gut. Das war ja in der ersten Trump-Administration war das ja noch der Fall. Da sind ja die Leute auf die Straße gegangen. Da sind auch im System Leute, haben gebremst und so weiter und so fort. Und was man ja mitbekommt, dass es da eine wahnsinnige Ermüdungserscheinung gibt, gegen diese Tendenzen anzukämpfen. Da braucht es, glaube ich, wieder so ein Sammeln von Energie und Aktion im Moment. Und es braucht viel mehr Bündnisse, die sich jetzt zusammenschließen und wirklich zeigen, hier ist eine Grenze und hier gibt es so eine Art Bollwerk, was gegenhält. Jetzt muss man sagen, wirken wir da relativ verzwergt und klein im Moment gegenüber dem, was wir da mitbekommen bei Trump, Musk und Co. und diesen weitreichenden Entscheidungen. Ich glaube, nur viel schlimmer ist es, und das ist ja dein zweites Szenario, jetzt abzuwarten Und diese Illusion, naja, das wird schon nicht so schlimm werden und das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, kann sein. Aber das wird nur runtergekocht, wenn so ein Dealmaker auf der anderen Seite merkt, okay, da steht meiner Forderung jetzt eine andere entgegen. Wenn er das Gefühl hat, da regt sich gar keiner, dann schwappt die Welle einfach nur über uns drüber und wir sind irgendwie erfasst. Ne? Also
insofern. Aber das ist ja ganz interessant, oder? Weil wenn du jetzt sozusagen die Forderung aufstellst, da jetzt mal so ein Gegengewicht zu bilden und gegenzuhalten, so habe ich dich zumindest verstanden, dann ist es ja im Prinzip das Gleiche, was man auch auf der anderen Seite gegenüber Putin fordert, oder? Wo man sagt, Leute, Putin versteht nur die Macht sozusagen der maximalen Gegenwehr. Und eigentlich ist ja dein Wunsch, deine Forderung, lieber Jan, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass etwas Ähnliches, wenn auch auf einer anderen Ebene, gegenüber Trump und Musk passiert und Co.
Ja, definitiv. Also das würde ich auch so sehen, weil, also ja, wie gesagt, also muss ich einmal noch sagen, also würde ich genauso sehen, dass es da auch eine Gegenwehr braucht. Es ist leider so, dass wir ja bisher immer dachten, die Angriffe auf die Demokratie kommen eigentlich von der anderen Seite. Jetzt haben wir, sagen, wenn man so will, eine neue Front, an der wir da kämpfen. Und leider muss man das ja auch Kulturkampf nennen, was da auch stattfindet, gerade auch in der Kommunikation. Aber da braucht es eine Gegenwehr oder sagen wir mal, eine Gegenposition. Und das Falscheste wäre eben jetzt an der Stelle zu schweigen und abzuwarten. Und leider haben wir so eine Ermattungssituation, gerade auch in der Gesellschaft, auch bei den Corporates, auch in anderen Bereichen, wo jetzt die Gefahr ist, dass das halt nicht ausreichend der Fall ist.
Gibt es eine Chance, dass wir das Gespräch optimistisch beenden?
Ja, also gibt es, weil, ich sag mal, wir haben ja jetzt ja noch alle Möglichkeiten. Ne? Also ich glaube, wir sind ja in den letzten Jahren eigentlich, also ne, wir haben die Debatte über Haltungskommunikation und all diese Dinge, die Rolle von Unternehmen besprochen. Wir in der Beratung, wir sitzen an einem ganz großen Hebel, weil wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden, wie sie mit solchen Situationen umgehen. Und wenn Sie sagen, an dieser Schnittstelle, also wie geht man damit um, mit welchen Aktivitäten, wie nimmt man eigentlich die Mitarbeitenden damit, wie lässt man vielleicht auch diese Debatten im Unternehmen zu und organisiert die aber und gibt Orientierung und vermeidet, dass es so eine Art, wir ergeben uns Effekt gibt. Also ich glaube, wir haben als Beratung ganz viele Möglichkeiten, in den Dialog oder in den Austausch mit unseren Kunden, Kundinnen zu gehen. Und am Ende ist es halt so, natürlich für unsere Werte und für unseren Lebensstil einzustehen. Ne? Und wir sind die Kommunikatoren und jetzt kommt es eben ganz stark auf Kommunikation an und auf Sichtbarkeit und Sichtbarkeit von einer Gegenposition. Und wenn das jemand beeinflussen kann und das herstellen kann, dann sind wir das in unserer Branche mit unseren Kunden und Kundinnen. Und ich würde immer noch davon ausgehen, da draußen gibt es wahnsinnig viele Menschen, die jetzt vielleicht irgendwie eingeschüchtert sind, die ein bisschen zurückhaltend sind, ein bisschen erschrocken, abwartend, die man aber aktiviert bekommt. Und diese Aktivierung, die braucht es jetzt.
So, und damit beenden wir unser Gespräch. Ich habe nämlich Schiss, dass jetzt nach diesem optimistischen Ausblick noch mal was anderes kommt. Lieber Jan, ich bedanke mich.
Danke dir, Heiko.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.